Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und in der heutigen Folge haben wir wieder Digital News, alles für die Kalenderwoche 20 im Bereich E-Commerce, Digitalwelt, Gründerszene und wir starten direkt. Wir haben heute extrem viele News. Wir werden mit Sicherheit nicht bei den 20 Minuten bleiben können, aber wir starten. Es geht los mit Amazon. Schocknachricht, Freunde der Sonne. Mich hat's auch betroffen. Schrecklich. Und zwar Amazons folgenschwerer Kommafehler. Im Kampf gegen Wucherpreise während der Pandemie, da hat ja Amazon eine gewisse künstliche Intelligenz eingesetzt, um Anbieter zu sperren. Ja, der Internetriese zeigte sich zwar einseitig, tut er aber nichts. Warum? Ich betreibe ja auch Amazon mit meiner Firma. Wir sind da als Seller unterwegs mit ungefähr 1 Million oder so ungefähr. Und wir wurden auch gesperrt. Wir wurden gesperrt wegen angeblichen Wucherpreisen. Und wir haben natürlich uns die Frage gestellt, was ist da passiert? Wir haben einen Preisbot, der über Nacht sich die Preise natürlich automatisch anpasst, sind aber nicht über 7,5% nach oben gegangen des Preises und trotzdem wurde unser Account gesperrt. Für einen Duschhocker, der, wo würde man jetzt auch attestieren, gar nicht so mit der Pandemie was zu tun hat. Naja. Wir haben gerätselt ohne Ende, Amazon-Fälle aufgemacht. Nach einem Tag wurden wir wieder freigeschaltet und schwuppsiwupps ist es wieder passiert. Danach 4 Tage lang wieder gesperrt gewesen. Auf Fälle, die wir eingereicht haben, wurden nicht bearbeitet und haben mit Sicherheit dadurch 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz liegen lassen. Ja, und jetzt kam die Nachricht, was ist passiert und warum ist das so? Und zwar kam jetzt raus, beim Herausfiltern von Wucherern nutzt Amazon künstliche Intelligenz, um die Datenflut am Marketplace zu analysieren. Schließlich sind da halt einfach Millionen von Angeboten dort gelistet und man kann eigentlich ungewöhnliche Preisbewegungen schnell identifizieren. Jetzt das Problem. In den Tagen nach der Einführung des Systems in Deutschland im März wunderten sich allerdings viele Händler über den Hinweis Hochpreisfehler und darauf folgende Sperrungen, die sie nicht nachvollziehen konnten. Die Fehlerursache steht jetzt fest und das muss man sich mal vorstellen. Ja, also wirklich krass. Also die Fehlerursache ist wirklich banal. Es lag am, es kommt jetzt, Komma. Das System ignorierte komplett das Komma, das in Europa bei der Angabe von Preisen den vollen Eurobetrag von den Cent-Ziffern trennt. Das zeigt jetzt eine interne Preisübersicht für Händler, hat die Welt veröffentlicht. Statt 109,95 Euro registrierte das System beispielsweise 10.995 Euro und für die Endverbraucher war der Preis aber nicht zu sehen. Und das war der Ansatz, die Leute zu sperren. Rund 4.000 Händlerkonto sind in den USA mit der Begründung gesperrt worden. In Deutschland laufen die Überprüfungen ebenfalls noch auf Hochtouren. Nach einer hauseigenen Richtlinie könne Amazon die Entfernung eines Angebots über die Sperrung eines Kontos veranlassen, um gegen überteuerte Preise vorzugehen. Ja, sind wir mal gespannt, wie die weitergehen, weil Fakt ist natürlich auch, den Umsatz werden die mit Sicherheit nicht erstatten. Dann kommen wir zu einer weiteren Nachricht. Und zwar geht es jetzt um Shop-Apotheke. Shop-Apotheke schafft endlich den Sprung in die Profitabilität. Was ist da los? Der Online-Arzneimittelhändler Shop-Apotheke hat durch die Corona-Krise einfach den größten Jahresauftakt überhaupt hingelegt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, nennt man ja auch buchhalterisch EBITDA, der stieg im ersten Quartal auf 4,9 Millionen Euro. Das teilte das SDAX-notierte Unternehmen mit. Damit habe Shop-Apotheke schneller als geplant die eigene Profitabilität erwirtschaftet. In der Folge erwartet das Unternehmen auch fürs Gesamtjahr einen positiven Gewinn. Ursprünglich war nur das Erreichen der Gewinnschwelle angepeilt. Ja, die Geschäftsentwicklung für 2020 ist aufgrund der Pandemie natürlich exponentiell gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf minus 3,9 Millionen Euro gegenüber minus 14 noch im Vorjahr. Wie bereits bekannt, stieg der Umsatz im ersten Quartal um ein Drittel auf ganze 232 Millionen Euro. Auch im April habe sich die Umsatzdynamik fortgesetzt. Die Geschäftsentwicklung für 2020 sei über Plan. Ja, vor allem international konnte Shop Apotheke stark zulegen. Im deutschsprachigen Raum ging der Umsatz um 58,7% hoch und die Anzahl aktiver Kunden wuchs in den ersten drei Monaten um 300.000 Leute auf 5 Millionen. Ja, krasse Zahlen. Dann gibt es eine neue Nachricht, fand ich auch total interessant. Die 5 größten About You, die 5 größten Modehändler in Deutschland. Fashion, einer der größten E-Commerce-Märkte überhaupt, habe ich gelesen. Diesen Artikel muss ich zugeben auf Internet World Business. Und ja, da gucken wir uns die jetzt mal an. Und zwar haben wir in der Liste About You. Achso, übrigens vielleicht nochmal ein paar Zahlen, die habe ich vorher nochmal rausgesucht. Zum Bereich Mode. Es gibt, betrachtet man eigentlich immer bei Mode drei Unterkategorien. Bekleidung, das größte, mit ungefähr 65% der Verkäufe, dann Schuhe mit 22% und Taschen und Accessoires mit 13%. About You. Aktueller E-Commerce-Nettoumsatz im Bereich Fashion 2019 507,1 Millionen Euro. 2020, wie Tarek ja gesagt hat, soll es die 1 Milliarde werden. About You wird von About You GmbH betrieben, gehört ja zur Otto-Gruppe, gehört zum größten Teil zu dem Bereich Mode, sehr individuell gestaltet und sehr spitz positioniert. Zalando zum Beispiel ist eigentlich sozusagen das Amazon für transaktionale Longtail-Suchen. About You hat sich da aber ganz anders spitz positioniert, die sind tatsächlich extrem gut für Inspiration. Dann haben wir H&M, H&M.com oder HM.com, wird betrieben von Hennes und Mauritz AB und ist ein international ausgerichteter Online-Shop, der aber hauptsächlich in Deutschland sowie in den Vereinigten Staaten und Großbritannien seine Umsätze macht. Im größten Teil ist es auch Mode, aber es gibt auch einen kleinen Bereich zu Möbel und Home. Der Online-Shop wurde 1998 gegründet und Umsatz 2019 waren 3,19 Milliarden. Dann Bonprix. Nettoumsatz 2019 556,6 Millionen. Dort ist aber der Wohnen- und Möbelbereich deutlich größer. Dann die Otto-Gruppe, otto.de. Natürlich riesengroß. Der Nettoumsatz wird fast ausschließlich aber in Deutschland generiert. Das ist ziemlich heftig. Und hinsichtlich des Sortiments ist es wirklich ein Generalist. Möbel, Haushaltsgeräte, Elektronik, Medien und so weiter. Wurde auch schon 1995 gestartet. Umsatz 2019 3,3 Milliarden Euro. Dann der Riese, Zalando, in Deutschland mit Sicherheit der größte. Nettoumsatz 2019 1,53 Milliarden Euro. Dann Shopify. Habe ich ja schon mal eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Gibt neue Umsätze. Und Umsatzzahlen sind eigentlich ganz spannend. Wo Shopify eigentlich mal hin will. Und man hat das Ganze mit eBay verglichen. Mit knapp 80 Milliarden Dollar wird Shopify nach 5 Jahren an der Börse bald 3-mal so hoch bewertet wie eBay mit 29 Milliarden Dollar. Ja, da lohnt sich ein absoluter Kennzahlenvergleich, weil es ist einfach mal ziemlich krass, wie schnell Shopify aktuell durch die Decke geht. Wie gesagt, ich habe dazu einen eigenen Podcast mal gemacht, weil ich das eines für der besten Geschäftsmodelle überhaupt finde. Ja, da liegt Shopify ziemlich weit vorne. Und zwar Shopify, der Umsatz wird auch weiterhin stark steigen, ist somit eigentlich auch was für Holt. Aber eBay ist eher zurzeit der Übernahmekandidat. Deshalb bleibt es eigentlich spannend, vor allen Dingen die Frage, wer eBay übernehmen könnte und zu welchem Preis. Zwar würde eBay perfekt zu Alibaba oder besser gesagt zu Alibaba Express passen. Allerdings dürfte solche Übernahme aktuell politisch kaum machbar sein. Was aber, wenn nicht Walmart zum Beispiel bei eBay oder eBay zerschlagen würde, sondern wenn vielleicht Walmart aber auch Shopify angreifen würde? Das wäre natürlich auch so eine spannende Frage. Die aktuelle Bewertung würde es durchaus zulassen. Ticktail hatte schon mal Shopify hatte schon mal Ticktail übernommen. Und deswegen muss man da mal genau hingucken. Die Zahlen sind immer beeindruckend. Die würde ich euch jetzt eigentlich nicht mal vorlesen, aber wen das interessiert, der findet das in den Shownotes. Mal der direkte Vergleich eBay Marktplatzumsatz und Shopify. Dann kommen wir zu einer Nachricht von Freigeist. Das ist ja der Capital Venture Arm von Frank Thelen. Die investieren neu. Demnach wurde ein nicht näher bezifferter Millionenbetrag in das bulgarische Satelliten-Startup Endurosat investiert. Das berichtete Wirtschaftswoche. Endurosat entwickelt und vertreibt Kleinsatelliten, von denen sich derzeit schon 150 im niedrigen Erdorbit befinden sollen. Ja, spannendes Investment, muss ich immer fairerweise sagen, weil Freigeist führen sich natürlich so ein bisschen auch auf als Technologieführer von Frank Thelen, investieren aber immer in wirklich Geschäftsmodelle, die wahrscheinlich erst in 10 oder 20 Jahren monetarisiert werden können, in das kleine Helikopter-Startup und jetzt in Satelliten. Also bleiben wir da mal gespannt. Dann kommen aber noch Zahlen, wurden auch noch bekannt gegeben von Scout24. Er ist ein Anzeigenportalbetreiber und bekommt seit Mitte März die Folgen der Corona-Krise voll zu spüren. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wirken sich natürlich auch auf Neubau, auf den Verkauf und Vermietung von Immobilien aus und so weiter. Deswegen im ersten Quartal stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft mit Immobilienanzeigen noch um 5,6% auf 89,1 Millionen Euro. Der operative Gewinn wuchs um 14,4% auf 55,1 Millionen Euro. Dann gibt es eine Nachricht, finde ich auch spannend, und zwar von der deutschen Wirtschaft. Das interessiert uns natürlich alle. Wie sieht aktuell die Zahlenlage aus? Dass die Wirtschaft eingebrochen ist, wissen wir alle. Aber jetzt mal in Zahlen. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von Januar bis März um 2,2% zum Vorquartal. Das wäre somit der stärkste Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 und der zweitstärkste Rückgang seit der deutschen Vereinigung. Und wer glaubt, dass es dabei bleibt, dem sei gesagt, er irre sich. Das teilte zumindest alles die Zahlen des Statistischen Bundesamts am Freitag mit. Exporte, Konsum und Investitionen gingen jeweils spürbar zurück. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ebenfalls ein Minus von 2,2% erwartet. Ja, da sind wir noch aber ganz gut davon gekommen. Frankreich und Italien müssen schärfere Einbrüche verkraften. Im Vergleich zu den anderen großen Euro-Ländern fällt der aktuelle Rückgang allerdings einfach gering aus. Frankreich als die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft innerhalb der Eurozone stürzte um ganze 5,8% ab. Die Nummer 3 ist Italien und sank dort der BIP um 4,7%. Im Januar und Februar zeigten viele Indikatoren noch eine deutliche Belebung an. Das hat sich mit dem März geschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus schlagartig natürlich verändert. Wie gesagt, tausende von Geschäftsmodellen. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Wie gesagt, entweder gehörst du zur ersten Branche, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Entweder gehörst du zur zweiten Branche durch den Lockdown. Ist deine Wertschöpfung in Schwanken gekommen und deswegen kannst du kein Geschäftsmodell mehr betreiben, oder Option 3, die Kunden deiner Kunden sind betroffen und dann hast du natürlich ebenfalls ein Problem. Ja. Dann kommen wir weiter. Und zwar haben wir hier noch die Nachricht, es gibt einen neuen 200-Millionen-Fonds für Industriestartups. Der Berliner Corporate VC Redstone und die japanische Softbank-Tochter SBA Group legen einen neuen Fonds auf. Dafür ist wirklich nur für Industrieproduktion gedacht. Der Topf soll bis zu 200 Millionen Euro umfassen, die Einzelinvestments bis zu 10 Millionen Euro. Dann gucke ich mir gerne nochmal Startups an, wie die in der Krise reagieren. Und da gab es neue Nachrichten zu Home24. Ja, weil auch Home24, die müssen nicht nur am Marketing sparen, sondern noch natürlich ganz woanders. Und dazu gab es einen neuen Bericht. Während Home24 nicht nur am Marketing sparen muss, zeigt vor allen Dingen Wayfair als Konkurrent in Corona-Zeiten im TV Flagge wie noch nie. Das ist halt extrem spannend, weil die wirklich antizyklisch handeln. Und so nutzt die Cash-Reserven vom Home24 dank des notwendigen Sparkurses im ersten Quartal nur leicht gesunken. Das heißt, die Cash-Reserven von Home24 sind noch bei 43 Millionen Euro. Das ist ja noch sagenhaft. Aber Home24 hat natürlich eine Kapitaldecke, wo sie aufpassen müssen. Dagegen Konkurrent Wayfair voll in Angriffslaune. Dann gab es eine neue Statistik auch zum Thema-Bereich Corona. Deutsche kaufen wieder mehr in Webshops ein. Nachdem die Deutschen den ersten Corona-Schock ja überwunden haben, kaufen sie jetzt wieder vermehrt im Internet ein. Im April lag die Umsätze im E-Commerce laut BEVH mit 6,8 Milliarden Euro um 17,9% über dem Vorjahresniveau. Beeindruckende Zahlen. Die Verbraucher in Deutschland kaufen nach dem Abklingen des ersten Corona-Schocks wieder viel mehr im Internet. Insgesamt lagen die Umsätze im E-Commerce im April mit 6,8 Milliarden Euro um 17,9% über dem Vorjahresniveau. Ziemlich krasse Zahlen. Das ist die schnellste Entwicklung, die wir jemals hatten, weil jede Krise befeuert den Trend. Damit hat sich der Onlinehandel rasant vom Pandemieschock erholt. Noch im März hatte die Corona-Krise auch bei den Onlinehändlern die Nachfrage um gut 18% einbrechen lassen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber wo gab es die Helden und wo nicht? Die größten Wachstumshelden gab es natürlich im Onlinehandel mit Lebensmitteln. Da haben sich die Umsätze im Vergleich zum April des Vorjahres verdoppelt. Aber auch bei Medikamenten insgesamt 87%. Drogerieware 55% und Tierbedarf 20%. Auch Bekleidung ist gestiegen, hätte man gar nicht gedacht. Bei Schuhen lag das Plus um 5,4% und das zeigt eigentlich auch, dass ja, viele Volkswirte manchmal einfach auch nicht richtig liegen. Dann kommen wir zu Hermes. Auch eine schöne Statistik, die einfach diese Wertschöpfung der E-Commerce, des E-Commerce-Wachstums zeigt. Rund 40% mehr Pakete in Deutschland im April. Bei Hermes sind nach anfänglichen Rückgängen die Sendungsmengen im April um rund 40% im Vergleich zur ursprünglichen Erwartung gestiegen. Trotz dieser Entwicklung würden bundesweit mehr als 90% aller Sendungen durchgängig am nächsten Tag zugestellt werden. Auch hier sieht man Corona beflügelt. Ziemlich heftig. Dann haben wir noch Nachrichten von Westwing. Und zwar, Westwing steigert Umsatz und senkt Verluste. Der Online-Möbelhändler Westwing macht im ersten Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von rund 68 Millionen Euro. Finde ich jetzt gar nicht mehr so viel. Das sind 10% mehr als im Vorjahreszeitraum. Profitabel ist das Unternehmen damit noch lange nicht. Das EBITDA, also der Gewinn, wieder gesagt, vor Abschreibung, Steuern und Zinsen, lag bei minus 1,2 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2019 waren es noch knapp minus 4 Millionen Euro. Ein Grund für die besseren Zahlen ist die Corona-Krise, in der viele Menschen einfach viel mehr online kaufen. Und ja, die Bestellung, die stieg natürlich. Die Anzahl der Bestellungen ist um 14,2% gegenüber des Vorjahres gestiegen. Ja, dann gab es eine total bekloppte... einen bekloppten Artikel. Ich sage auch nicht wo, weil ich finde das einfach so schlecht. Es gab einen Artikel, der hieß, die Welle an Insolvenzen bleibt aus. Worum geht's? Die Vollbremsung für die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie lässt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland bislang nicht explodieren. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts nahm die Anzahl der öffentlichen und eröffneten Regelinsolvenzverfahren im März 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6% zu. Im April sei die Zahl der eröffneten Verfahren dagegen deutlich um 13,4% gesunken. Ja, und jetzt muss man sagen, was ist das denn für ein Schwachsinnsartikel? der sagt doch jetzt einfach mal gar nichts aus. Im Pandemiegesetz des Deutschen Bundestages wurde beschlossen, dass Unternehmen, die am 31.12. liquide waren und somit ihre Verbindlichkeiten und Forderungen alles bedienen konnten, die jetzt nur aufgrund der Corona-Pandemie betroffen sind, die müssen keine Insolvenz anmelden. Ja, die Forderung bleibt natürlich weiterhin bestehen, auch als Verstreckungstitel und so weiter. Aber die Unternehmen müssen rechtlich keine Insolvenz anmelden. So, wenn das so ist, dann kann man doch nicht jetzt die Insolvenzanmeldungen als Kennzahl nehmen, ob es der Wirtschaft gut geht. Ziemlich paradox. Also ich werde auch oft als Wirtschaftsjournalist Journalist angefragt, ob ich nicht mehr bestimmte Geschäftsmodelle bewerten will. Aber wer diesen Artikel geschrieben hat, völliger Blödsinn. Dann eine Nachricht von einer Kollegin, und zwar Tina Müller, Douglas-Chefin. Was ist da los? Die Chefin der Parfümeriekette Douglas, Tina Müller, fällt vorerst aus. Die 51-Jährige habe sich nach einer Notoperation in eine medizinische Rehabilitation begeben müssen. Das hat das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. Der Zeitpunkt der Rückkehr, der ist noch unklar. Deshalb übernahm übergangsweise ab sofort die beiden anderen Geschäftsführer Matthias Born für die Finanzen und Vanessa Stützle Digitales gemeinsam die Aufgaben Müllers. Der Aufsichtsrat berief Stützle am Montag zum dritten Geschäftsführerin. Sie verantwortet seit Anfang 2018 das Online-Geschäft von Douglas. Ja, dieses sei zurzeit zum Marktplatz ja geworden, so heißt es. Und ja, wir sagen natürlich gute Besserung. Dann gab es eine neue Nachricht von einem Unternehmen, was ich auch sehr intensiv verfolge. Du merkst, es sind viele. Und zwar Under Armour. Finde ich eigentlich nämlich ganz cool, wie die sich eigentlich spitz positioniert haben als Underground-Sportmarke und wie schnell sie dann eigentlich wirklich inflationär gewachsen sind und im breiten Sport angekommen sind. Ja, aber auch der US-Sportartikelhersteller Under Armour wurde durch die Corona-Pandemie betroffen, weil, wie gesagt, die Läden sind zu. Und in den ersten 3 Monaten mehr als eine halbe Milliarde Dollar Verlust. Ziemlich heftig. Der Umsatz brach von Januar bis März um 23% auf 930 Millionen Dollar ein. Ein Rückgang von 15% sei damit oder davon der Corona-Krise geschuldet. Und ja, warum? Alle Läden in Nordamerika und Europa sind geschlossen oder teilweise geschlossen. Hinzu kamen 436 Millionen Euro an Rückstellung für die Kosten des teilweise bereits vorher geplanten Umbaus des Geschäfts und sowie auf Abschreibung für Beteiligung. Ja, damit rutscht Under Armour mit 590 Millionen Dollar tief in die roten Zahlen. Ein Jahr zuvor standen noch 22,5 Millionen Gewinn zu Buche. Jetzt gehe es darum, die finanzielle Stabilität zu erhalten. Das sagte der Vorstandschef. In diesem Jahr sollen die Kosten um 325 Millionen Dollar gesenkt werden. Dann eine Personalie, und zwar von Birgit Haderer. Ja, die Zalando-Top-Finanzerin, die wechselt. Und jetzt ist die spannende Frage, wohin? Ja, der Berliner Online-Händler Zalando verliert seine Top-Finanzmanagerin, und zwar Birgit Haderer. Nach mehr als 7 Jahren, in denen die Ex-Goldman-Bankerin unter anderem den Börsengang des E-Commerce-Unternehmens verantwortete, wechselt sie zum Personalsoftware-Startup Personio. Haderer, gerade in München angekommen, verdeckt beim Zoom-Interview die Umzugskartons in der neue Bleibe. Sie sagt, mich habe die Aufbruchsstimmung überzeugt und die flache Hierarchie. Ab dem 1. Juni will Haderer bei Personio als CFO Strukturen für das schnelle Wachstum schaffen. Bei ihr laufen in der Geschäftsführung dann die Themen Finanzen, Recht und Business Intelligence zusammen. Ja, die Managerin, die auch im Aufsichtsrat des Fachverlags Springer Nature sitzt, arbeitet vor ihrer Zeit bei Zalando 9 Jahre lang als Bankerin bei Goldman Sachs in San Francisco und begleitete dort unter anderem mehrere Börsengänge in der Cleantech-Branche. 2013 folgte dann der Wechsel zu Zalando und sie verantwortete dort 2014 den IPO. Ja, nach dem Abgang des Zalando-Finanzchefs Jan Kemper Im April 2017 rückte Birgit Haderer auf die Position und berichtete direkt an den Vorstand, bestehend ja aus Robert Genz, Rubin Ritter und David Schneider. Vergangenen Jahres im April schufen die Zalando-Chefs zwei weitere Posten neben sich, die des CFOs und CTOs. Oberster Finanz wurde David Schröder, Technologiechef Jim Freeman. Dann eine weitere Personalie, und zwar Schmidt schmeißt hin. Ex-Google-CEO komplett raus. Was ist da los? Erik Schmidt, der war ja von 2001 bis 2011, also 10 Jahre lang CEO von Google, ist jetzt wohl von seinem letzten Posten bei dem Suchmaschinenriesen zurückgetreten. Fast ein Jahrzehnt hatte Erik Schmidt Google gemeinsam mit den Gründern Larry Page und Sergey Brin von einem kleinen Startup wirklich zu einem internationalen Tech-Schwergewicht aufgebaut. 2015 war Schmidt zum Executive Chairman der neuen Google-Mutter Alphabet berufen worden. 2017 mutierte er zum technischen Berater bei dem Konzern. Im vergangenen Jahr hatte Schmidt seinen Posten im Verwaltungsrat aufgegeben. Jetzt hat der Ex-CEO offenbar die letzten Verbindungen zu Unternehmen gekappt. Dann einmal nochmal mein Lieblings-Startup, Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn das mal jemand von denen hört, würde ich gerne mal mit denen Kontakt aufnehmen. Coole Firma, und zwar Zooplus. Zooplus erhöht die Prognosen und Konkurrenz Fressnapf stockt personell auf. Zooplus hat seine Ziele für 2020 jetzt Corona-bedingt noch etwas erhöht und erwartet nun Umsätze von 1,75 Milliarden Euro und ein EBITDA-Ergebnis von 20 Millionen Euro. Das hat Zooplus in einer Ad-Hoc-Mitteilung nur vor wenigen Tagen mitgeteilt. Zugleich Wettbewerber Fressnapf verstärkt sich als Online-Nachzügler mit digitaler Kompetenz und holt nach Obi-Digitalchef Matthias Bauer auch jetzt Rewe-Digitalgeschäftsführer Johannes Stegmann an Bord. Dann kommt der zur letzten Nachricht, und zwar heute von Rocket Internet, und zwar trennen die sich von weiteren Home24-Anteilen. Warum? Was ist da los? Schnappt sich Rocket Internet auch das Home24-Paket von Kinnevik? Das ist die Frage, die dürften sich wohl jetzt viele ja nicht mehr stellen, das hat sich erübrigt. Denn Rocket hat gerade wieder Home24-Aktien abgestoßen und seine Beteiligung so auf 7,8% reduziert. Das gab es jetzt nun im Geschäftsbericht bekannt. Ja, am Tag der Schwellenberührung, 30.04., also des jüngsten Verkaufstags, lag der Aktienkurs noch bei 3,40 Euro, während Wayfair und Bückhammer von Börsenhoch zu Börsenhoch eilen, muss man ja schon fairerweise sagen, bewegen sich vor allen Dingen die Konkurrenten Home24 und Westwing weiter unter den Ausgabenkursen. So war Rocket Internet bei Westwing kurz nach dem Ausstieg im letzten Jahr wieder eingestiegen und hatte dabei die Westwing-Anteile von Kinnevik übernommen. Und jetzt, ja, sieht das ein bisschen anders aus. Bleiben wir mal gespannt, was da passiert und vor allen Dingen, was Rocket Internet vorhat. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Es steckt natürlich extrem viel Mühe hier drin, die Artikel zusammenzusuchen und umzuschreiben. Eine große Bitte diesmal an alle. Bitte zuhören. Wir haben ein paar hundert Abonnenten. Wir erreichen auch bald die 500 Abonnentenmarke. Aber ich habe trotzdem eine Bitte an dich. Wir haben immer noch doppelt so viele Hörer wie Abonnenten. Also, wenn du noch nicht auf Abo gedrückt hast, egal ob bei iTunes, in deiner Podcast-App oder bei Spotify, bitte einmal abonnieren drücken. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Dein Tom.